Nachdem ja heute kein rotes Licht aufleuchtet, gell, kann ich durchaus noch ein bisschen warten, bis sich alle Plätze gar gefüllt haben und jeder, wo so seinen Platz gefunden hat. Mann, es ist jetzt durchaus noch Platz vorhanden. Ja, an so einem Tag, denke ich, ne, ist es schön, im Gottesdienst zu sein, eher innerlich hier die Sonne scheinen zu lassen, wenn sie draußen nicht scheint. Aber ich denke, für die Natur ist es ja dringend wichtig, dass wir dieses kühle Nass kriegen, und man merkt einfach, gut, der Sommer mit seinen heißen Temperaturen ist Vergangenheit, aber wir strecken uns aus nach dem, ja, was kommt, der Herbst. Und ich denke, die mit der Landwirtschaft zu tun haben, sind natürlich hoch erfreut für jeden Tropfen, und da kann gar nicht genug kommen. Natürlich nicht auf einmal, sondern eher ein wenig so allmählich, dass das auch in den Boden eindringt. Ja, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Dieses Wort möchte ich am Anfang des Gottesdienstes einfach so hinstellen und möchte euch mit den Worten des Psalms 103 ganz herzlich zu unserem heutigen Gottesdienst begrüßen. Wie ihr natürlich wisst, ist das jetzt schon der 14. Sonntag nach Trinitatis, also die Zeit schreitet voran. Ja, die Aufforderung, Gott zu loben und sich an das Gute zu erinnern, was er jeden Einzelnen getan hat, das ist die Losung, die über dieser Woche steht. Und mal ehrlich, wenn man so ein wenig nachdenkt, wir sind ja durchaus oft vergesslich und müssen das uns immer wieder auch in Erinnerung rufen, gerade in diesen Tagen und Monaten, auch wenn manche Einschränkungen da sind, sind wir doch gut versorgt. Ja, deswegen auch die Aufforderung, uns das wieder bewusst zu machen, auch wenn es dann nur um Kleinigkeiten geht, für die wir danken dürfen. Ja, in diesen Zeiten haben wir sicher uns das auch wieder neu bewusst gemacht, dass manches, das wir so in Anspruch nehmen, nicht unbedingt selbstverständlich ist. Ja, so wollen wir den Gottesdienst beginnen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und einstimmen in dieses erste Loblied, wo unser Gott ist groß und wunderbar. Wer schaut denn nicht gerne Fernsehen? Gutes Programm ist jetzt auch so eine Sache. Dann kennen manche sicher den Schauspieler Leonard Lansing. Oder auch nicht. Nicht so wichtig. Vielleicht kennt ihr ihn doch. Wenn ich die Sendung euch sage, in dem er den Buchhändler und Privatdetektiv spielt, nämlich Wilsberg. Man weiß dann bloß nicht unbedingt, wie die Schauspieler heißen. Ja, bestimmt, manche kennen die Sendung. In Corona-Zeiten war das durchaus mal ganz interessant, das zu schauen. Das ist immer ein bisschen anders, wie vielleicht so mancher Tatort und wie auch immer. Gute Methoden sind natürlich andere, die sind nicht immer ganz so legal. Also für mich dann oft schwierig, aber es ist ja auch eine Unterhaltungssendung, ne? Gut, ja, jetzt fragt ihr euch natürlich, das sehe ich an die erstaunten Gesichter, was hat denn das mit dem Gottesdienst zu tun? Ja, eigentlich wenig, außer wenn man das Thema betrachtet, unser Thema vom Gottesdienst heißt ja eine unvorhergesehene Ehre. Ja, und jetzt versuche ich mal den Bogen zu schlagen. Es ist ja so, in der Bundesversammlung, die ja heuer im Anfang des Jahres zusammengetreten ist, da wird ja unser Bundespräsident gewählt, wie wir alle wissen. Das setzt sich die Bundesversammlung aus 736 Mitgliedern zusammen, des 20. Bundestags, was natürlich auch jeder weiß, der hier politisch interessiert ist. Und da kommen dann noch die gleiche Anzahl von Delegierten dazu. Und zwar werden die durch die Landesparlamente gewählt. Und dann sind es insgesamt 1.472 Stimmberechtigte. Und diese Delegierten, also die andere Hälfte, die muss dann jeweils von den Landesparlamenten bestimmt werden. Und da ist jetzt auch vom Düsseldorfer Landtag der Herr Lansing nominiert worden, an dieser Bundesversammlung für die Delegierten dort teilzunehmen. Und dann habe ich gelesen im Internet, er bezeichnete dies als eine unvorhergesehene Ehre, also für ihn etwas Besonderes. Und was wir dann Besonderes noch hören, denke ich, in der Predigt, werden wir vom Stefan natürlich noch mehr hören. eher weniger von Bundesversammlungen, sondern von ganz was anderem, denke ich. Ja, so viel zu dem Thema noch am Anfang. Ja, während wir das nächste Lied singen, meine Hoffnung und meine Freude. Ich denke, unsere Freude ist was anderes, auch wenn wir nicht an der Bundesversammlung teilnehmen dürfen, haben wir doch viel mehr Freude im Glauben.
Ich spreche ein Gebet vor meiner Ansprache. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns ansprichst, dass wir dein Wort verstehen, es so verstehen, wie wir es jetzt brauchen, oder so verstehen, wie du es gemeint hast, und dass es unser Leben bereichert. Amen. So, ich hoffe, ihr seid aus der Sozialkunde-Info noch aufnahmefähig. Das müssen wir immer mal wiederholen, glaube ich, weil das mit Bundesrat, Versammlung, Bundestag muss man ja erstmal hinkriegen. Ja, wir haben dieses Thema, eine unvorhergesehene Ehre. Es ist schon auch immer interessant, wenn man von unseren Gottesdienstteams, sucht ja Themen und sucht dann auch Titel dazu. Und dann denkt man auch schon mal vielleicht in eine andere Richtung, weil diese Überschrift da ist. Und es ist gut, dass man mal an Texte mit bestimmten Gedanken herangeht. Das habe ich auch so gemacht. Und ist auch ein Text, der sich dadurch, glaube ich, auch ganz gut erschließt. Der steht im Lukas 17, 11 bis 19. Ich lese ihn euch vor. Und es geht um 10 Aussatzkranke. Ich lese nach Roland Werners das Buch, weil es eine schöne Sprache ist. Als Jesus sich auf dem Weg nach Jerusalem befand, wanderte er mitten durch die Provinzen Samaria und Galiläa. Als er gerade dabei war, in ein Dorf hineinzugehen, begegneten ihm 10 am Aussatz Erkrankte. Sie standen weit entfernt und riefen ganz laut: Jesus, Meister, hab Mitleid und hilf uns. Er sah sie an und sagte zu ihnen: Geht los und lasst euch von den Priestern untersuchen. Und es geschah, als sie sich auf den Weg machten, wurden sie geheilt und ihre Haut wurde wieder ganz gesund und rein. Einer von ihnen drehte sich sofort um, als er merkte, dass er geheilt worden war, und lobte und pries Gott mit lauter Stimme. Er warf sich direkt vor Jesus nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus sprach ihn an: Sind nicht 10 Leute gesund geworden? Wo sind denn die anderen 9? War keiner von ihnen bereit, hierher zurückzukommen und Gott die Ehre zu geben, außer diesem Ausländer? Dann sagte er zu ihm: Steh auf und geh nach Hause. Dein Vertrauen hat dir die Rettung gebracht. Wir sind mit diesem Text zum Teil ja vielleicht vertraut oder auch nicht. Aber wahrscheinlich hat ihn jeder von euch schon mal gehört. Und wahrscheinlich seid ihr auch so wie ich, ein bisschen vorgeprägt. Man geht dann an Texte ran, wenn man sie dann liest, und hat eigentlich schon so seine Ideen im Kopf. Und ich habe dann mal gedacht, ich mache mal eine Übung, ich versuche den mal anders zu lesen. Ich bitte euch jetzt auch mal anders zuzuhören. Und zwar stellt euch einmal vor, ihr habt jetzt diesen Text, ist jetzt schwierig vorzustellen, aber noch nie gehört. Versucht euch einmal da rein zu denken, und welche Frage könnte so jemand haben, der das überhaupt oder kaum kennt. Ich lese ihn euch jetzt nochmal vor. Als Jesus sich auf dem Weg nach Jerusalem befand, wanderte er mitten durch die Provinzen Samaria und Galiläa. Als er gerade dabei war, in ein Dorf hineinzugehen, begegneten ihm 10 am Aussatz Erkrankte. Sie standen weit entfernt und riefen ganz laut: Jesus, Meister, hab Mitleid und hilf uns. Er sah sie an und sagte zu ihnen: Geht los und lasst euch von den Priestern untersuchen. Und es geschah. Als sie sich auf den Weg machten, wurden sie geheilt und ihre Haut wurde wieder ganz gesund und rein. Einer von ihnen drehte sich sofort um, als er merkte, dass er geheilt worden war, und lobte und pries Gott mit lauter Stimme. Er warf sich direkt vor Jesus nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus sprach ihn an: Sind nicht 10 Leute gesund geworden? Wo sind denn die anderen 9? War keiner von ihnen bereit, hierher zurückzukommen und Gott die Ehre zu geben, außer diesem Ausländer? Dann sagte er zu ihm: Steh auf und geh nach Hause, dein Vertrauen hat dir die Rettung gebracht. Was denkt ihr? Ich fände es schön, wenn ich einige Beispiele von euch hören würde. Ich habe mir auch ein paar aufgeschrieben, was ich denke. Wäre interessant, was ihr denkt, dass jemand, der das noch nie oder fast nie gehört hat oder völlig relativ planlos über die Bibel mal liest, was der so für eine Frage hätte. Hätte einer einen Vorschlag oder eine? Bitte? Ja, okay. Habe ich übrigens auch. Bitte? Ja, Also wie kommen die eigentlich zu dem, ne? Okay, sonst noch? Was könnte jemand denken? Heute so, in dieser Zeit groß geworden? Keine Ahnung. Also wir haben jetzt, wieso muss er so Priester? Haben die diesen Jesus gefunden? Noch eine Idee? Ja, wieso heilt er überhaupt, ja? Alle? Und dann eben, ja, so gießkannenmäßig. Ja, wieso soll man eigentlich dankbar sein? Ne? Oder, ja, genau. Ja, sonst noch eine Idee? Also, dass sie, wie Jesus sie wegschickt, dass sie überhaupt weggegangen sind. Bitte? Ja, in dem Fall ist das ist die Antwort. Ne? Aber die Frage ist schon, ne, dass die auf ihn hören. Ne? Wahrscheinlich, wieso gehen die überhaupt? Genau, also das Vertrauen, also dass er zurückkommt und ich meine, die anderen sind ja auch geheilt gewesen, aber ja, sind ja auch gegangen, genau. Ja. 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 Da gibt es ja dann noch on top was, ne? Genau, das haben die anderen verpasst. Also da die Frage haben sich allerdings dann die anderen 9 nicht gestellt. Ne? Also sagen wir so, aber da kommen wir noch drauf, der eine kam ja nicht zurück, weil er gedacht hat, er kriegt noch was. Ne? Der kam ja ohne Absicht. Also nur aus Dankbarkeit. Also ihr habt jetzt ein paar Fragen mehr. Und ein paar decken sich tatsächlich mit den Fragen, was natürlich nicht so einfach ist, einfach alles auszublenden, was man im Kopf hat, und einen Text zu lesen, wie wenn man noch nie gelesen hätte. Also ich finde es nicht so einfach, aber ich habe schon einen Unterschied gemerkt, weil ich ja eben nach der Vorgabe unvorhergesehene Ehre vorgegangen bin. Und dann habe ich den Text gelesen, habe schon eine Idee gehabt, die werde ich euch trotzdem verklickern, aber habe dann den Text eben noch einmal gelesen und gesagt, wenn ich jetzt nichts wüsste, was würde mir auffallen? Das Erste wäre, wie kann das sein, also ich bin da vielleicht ein wenig medizinisch geprägt, wie kann das eigentlich sein, dass Menschen einfach so gesund werden? Ist für mich jetzt nicht alltäglich. Dann habe ich mich gefragt, wenn man das so liest, weiß man eigentlich, was Aussatz ist. Also da bin ich jetzt ein bisschen, aber sagen wir so, Aussatz kenne ich aus meiner Praxis im Krankenhaus auch nicht. Gibt es bei uns nicht. Und dann hätte ich mich, glaube ich, gefragt, ob die dann wirklich so krank waren bei den damaligen Zeiten, woher, oder ob die, den Aussatz, ob die Diagnose gestimmt hat. Weil, wie sollen die das rausfinden? Dann, da bin ich bei euch oder bei dir, was soll das mit den Priestern? Also, wieso müssen die zu Priestern und sich untersuchen lassen? Und dann habe ich mir auch die Frage gestellt, wie kommen zu diesem Jesus? Und ich würde mir dann schon die Frage stellen, wer ist denn das? Warum haben die den eigentlich gefunden als Aussätzige? Was ein Samaritaner ist, denke ich, das muss man einmal mal nachlesen, weil das auch nicht so ganz so einfach ist. Und dann eben auch so ähnlich, wieso preist der Gott, wenn der Jesus ihn geheilt hat? Also wie kommt der auf Gott? Und dass es schon frech ist, dass die anderen nicht kommen, aber das ist wahrscheinlich eine Höflichkeitsfrage. Und das mit dem dann am Schluss, dass er dann sein Vertrauen ihn gerettet hat, das hätte ich, glaube ich, so ganz nüchtern gelesen, auch nicht so unter die Füße gekriegt. Was passiert dann da? Der war doch schon heil. Ich gehe das mal so ein bisschen durch. Wie kann es sein, dass ein Mensch einfach so gesund wird? Die Frage kann ich euch auch nur teilweise beantworten. Ich kenne nur natürliche Heilungen. Die sind manchmal, finde ich, auch ein Wunder, dass Menschen die Motivation aufbringen, ihre Krankheiten mit der Hilfe von medizinischen und pflegerischen Methoden anzugehen. Und man wundert sich auch manchmal, dass jemand auf die Beine kommt oder so. Oder was wirklich auch angeht. Und manche entwickeln da so einen Kampfgeist, wo man fragt, wo haben die denn her? Das ist, glaube ich, die Mehrheit der Kranken. Ich bin da jetzt nicht so bewandert mit solchen Spontanheilungen, aber es ist schon was Besonderes. Also irgendwas Besonderes, würde ich mich fragen, passiert doch da. Wenn es nicht eine Legende ist, sondern wahr, muss man sich das mal vorstellen. Also Jesus sagt, geh zu die Priester. Die drehen um, gehen irgendwo zu ihr Richtung Priester und die sind noch nicht einmal bei den Priestern in der Nähe, sind die heil. Und da komme ich noch jetzt drauf, was der Aussatz ja bedeutet. Also Aussatz bedeutet, von Bakterien befallen zu sein, die Haut und Nerven zerstören. Ist auch Lepra zu übersetzen. Es gibt leichtere Formen, es gibt übrigens auch heute noch Lepra, so in Asien. Und in Südamerika gibt es wohl so ein paar Gebiete. So 3 Millionen Menschen sind wohl davon betroffen, mit mehr oder weniger Symptomen. Aber es ist grundsätzlich gut heilbar heutzutage. Also es gibt Antibiotika. Aber man verliert dann die Wärme, das Wärme- und Kälteempfinden und das Schmerzempfinden. Dadurch verletzen sich diese Erkrankten und kriegen noch einmal Infektionen drauf. Oder verletzen sich halt zusätzlich noch schwer, weil sie einfach nichts mehr spüren. Und dann entstehen, schaut euch die Bilder einfach nicht in YouTube oder sonst wo an, zumindest nicht vor Mittagessen, das ist echt übel. Also Deformationen, Verstümmelungen. Und dann steht, und das ist, finde ich, dann ein toller Satz in dem Vers 14, Jesus sah sie an, finde ich bemerkenswert. Also ich glaube nicht, dass viele Menschen den Aussätzigen nachgucken, sie angucken. Die waren, sagen wir ja auch im Volksmund, das sind Aussätzige. Also die sind ausgestoßen. Und da steht, glaube ich, nicht überall, dass Jesus, wenn er Menschen begegnet, da steht, Jesus sah sie an. Ich finde, das ist dick und für mich dick unterstrichen. Der hat sich dieses Elend angeschaut. Der hat sich die Verstümmelungen angeschaut. Und ohne Antibiotika ist Aussatz das Ende der Schönheit und das Ende der Unversehrtheit. Aussatz wird durch Aerosole übertragen. Das sagt uns was. Mittlerweile hat er sehr lange Inkubationszeit. Also es dauert, bis es ausbricht. Und in dieser Zeit war es einfach eine schreckliche Diagnose. Auch wenn die Krankheit häufig eben langsam verlief, waren die Aussichten schrecklich. Die Leute hatten schon ein wenig Zeit, sich irgendwie Hilfe zu suchen. Da gibt es ja auch den Naaman im Alten Testament, der ist dann von Syrien nach Israel gepilgert zum Propheten und wollte sich dort heilen, also hat dort Heilung gesucht. Also hat schon ein wenig Zeit. Es geht nicht ganz so flott. Aber so auf die lange Sicht hin war es schwierig. Die normalen Kranken, mussten in Quarantäne. Und zwar nicht kurz, sondern lebenslang. Ausgangssperre, ein Leben lang. Waren auf die Mildtätigkeit angewiesen, weil sie durften nicht mehr arbeiten. Priester die haben dann ihre Separés in den Schlössern gehabt, aber die waren auch in Quarantäne. In Auslegungen habe ich gelesen, dass die sich die Haare auch scheren mussten und die Kleidung zerrissen tragen mussten, damit man sie erkennt. Also zumindest in der Anfangszeit. Und dann, wenn sie verstümmelt waren, dann war es, glaube ich, eben klar. Und sie mussten immer schreien, unrein, unrein, unrein. Also vor sich hergehen, also vor sich herrufend, wenn sie gegangen sind, mit unrein. Damit die anderen, das haben sie schon verstanden, dass man sich durch Nähe ansteckt. Da hat man noch keine Mikrobiologie gekannt, aber das wusste man. Durften nicht an Gottesdienste oder andere religiösen Feste teilnehmen. Die waren spirituell tot. Und oft auch deswegen, weil man dachte, das ist so eine direkte Strafe Gottes. Das war auch teilweise so, dass Leute, die abtrünnig irgendwie waren, das kann man nachlesen bei einigen Beispielen, dann mit Aussatz geschlagen waren. Zu meiner nächsten Frage. Also Aussatz, hoffe ich, habt ihr jetzt so ein bisschen ein Bild und auch, was es vor allem damals bedeutet hat. Dann so, also die Frage, die ich mir gestellt habe, vielleicht war das ja nicht so, dass man das richtig diagnostizieren konnte oder sind da viele Fehldiagnosen gelaufen. Ich finde interessant, dass Aussatz eine Krankheit ist, die ist, glaube ich, am ausführlichsten beschrieben in der Bibel. Mehrere Kapitel in den Mosebüchern und relativ genau beschrieben, was ist wenn und wie. Und die haben auch nicht sofort gesagt, du bist aussätzig, sondern haben erst mal 2 Wochen gewartet, weil die meisten Hautkrankheiten, die man sonst so kannte, waren dann wieder besser oder weg. Und Aussatz war ein Kriterium damals, wenn es immer schlimmer geworden ist, was auch gestimmt hat, es hat sich, wenn es ausgebrochen ist, dann weiter gefressen, dann war man sich relativ sicher. Aber man hat schon viel gewusst und auch beobachtet. Aber dann wurde die Quarantäne verhängt und man musste auf Abstand gehen. Und die Priester hatten wohl, das war ja auch eine Frage von euch, so die Aufgabe, das zu diagnostizieren mangels MVZ und Infektionsstationen, die hatten die Mosebücher, da war das direkt reingeschrieben, was sie beachten mussten, wie das ausschaut mit wildem Fleisch und wie die Flechten ausschauen, dass man es da unterscheiden konnte von anderen. Und die Priester haben dann auch, falls es eine Spontanheilung gab, und es gab es auch leichte Formen, die haben dann auch gesagt, du bist wieder clean, du bist für die Menschheit wieder vertragbar, du darfst auch wieder in die Gesellschaft zurück. Also das war dann das, warum Jesus dann auch hier Mosebücher konform, die dorthin geschickt hat. So, die kommen jetzt zu Jesus. Nächste Frage. Wie haben die den gefunden? Kann ich nur einige Vermutungen anstellen? Und vor allem, wer war er für die Leute damals? Da war man sich ja nicht so ganz einig, wer in seiner Lebzeiten im Volk Juda. War er ein Prophet? War er so ein heiliger Mann? Manche haben ihm unterstellt, weil er geheilt hat, dass er mit okkulten Mächten in Verbindung steht. Ein Aufrührer, war er ein Betrüger? Da waren sich die Leute nicht einig. Und man hätte ihn aber, und das haben auch manche getan, aber auch dann falsch gedeutet oder nicht gedeutet, an Vorhersagen der alten Schriften der Juden deuten können. Und auch als den, der dort von Gott versprochen war, zwischen Menschen und Gott alles in Ordnung zu bringen, eine Verbindung herzustellen. Und diese Person nennt man ja Messias oder Christus. Er war Und daher auch, also war dann auch mit göttlicher Abstammung. Also das konnte man schon erkennen, wenn man offen dafür war. Manche haben es ja auch erkannt. Und man würde ihn auch daran erkennen, was so seine Agenda war, mit der er auch angefangen hat, dass der Geist Gottes auf ihm liegt, also ein Schöpfergeist, ein Lebensgeist, der frohe Botschaft bringt für die Armen und Gefangenen, Freiheit, Blinde sehen, Lahme gehen. Ich subsumiere mal die Aussätzigen unter diese Prophetie vom Messias, und Zerschlagene in die Freiheit entlassen werden. Das ist ein Vers aus Jesaja, den er auch vorgelesen hat als seine Agenda. Also die Zeichen der Zeit zu deuten, wäre gut gewesen. Und vielleicht waren das diese Aussätzigen. Und man weiß ja nicht, wie lange die schon krank waren. Vielleicht haben sie ihn mal gehört. Irgendwo eine Predigt von ihm. Oder einfach, und es spricht sich ja bei uns auch wie Lauffeuer rum, wenn irgendwelche Menschen unterwegs wären, die versprechen, Heilung zu bringen. Und ich denke, in dieser hoffnungslosen Lage, die die hatten, die Aussätzigen, war man unterwegs und hat versucht, den zu finden oder sich auch Gerüchte gehört. Aber wenn illegal, müssen die schon unterwegs gewesen sein, weil eigentlich durften die in der Öffentlichkeit nicht so rumspazieren. Und der war damals im Grenzland unterwegs, also Samaria und Galiläa, das war ja nicht das Zentrum, also nicht in der Nähe von Jerusalem, und das war auch eine No-Go-Area, also da ging man nicht hin als Jude. Dass sie den gefunden haben, das war schon auch eine Leistung, also da mussten sie schon ein wenig Logistik bemühen. Aber ich vermute, dass der Buschfunk funktioniert hat oder dass andere ihn gehört haben und Verwandte ihnen das vielleicht gesagt haben. Und dann haben sie sich an diesen Strohhalm geklammert. Ja, was oder wer ist ein Samaritaner? Ich habe gerade schon das No-Go-Area, also das Grenzland von Samaria und Galiläa genannt. Die Juden, zu denen auch Jesus gehörte, wollten keinen Kontakt zu den Samaritanern haben. Weil die waren zwar zum Teil Juden, aber eben auch nur zum Teil, also nicht rein, und haben sich vermischt, und die Religion war nicht so ganz rein. Und dann die Galiläer übrigens auch, also wegen Mischung, und die wurden auch durch einen Dialekt erkannt. Das war bei den Jüngern so, also die mehrheitlich kamen ja aus, oder viele kamen aus Galiläa, und Jesus selbst hat dort gelebt. Ein bisschen anrüchig, nicht so die ganz feine Elite. Bemerkenswert finde ich, dass eben Jesus dort unterwegs ist. Der marschiert fröhlich oder weniger fröhlich, je nachdem, aber ganz bewusst im Grenzland umeinander. Der hat was Neues gemacht. Und das ist schon was Bemerkenswertes, das überliest man. Aber die machten sonst eigentlich einen riesen Bogen um das Land. Und er als Jude und dann auch noch als Gottes Sohn, das er dann später auch für sich proklamiert hat, hat damit auch was gezeigt. Ne? Hat er damit gezeigt, dass es nicht darauf ankommt, wie genau man nach den Regeln oder wie rein man aus diesem Volk stammen musste, damit man mit Gott was erleben konnte und auch gerettet werden konnte. Diese Regeln, die Gott ja auch seinem Volk gegeben hatte, die hatten allerdings schon auch gesagt, dass man sich nicht vermischen soll. Aber insgesamt waren diese Regeln keine Lebensregeln mehr, keine Leitplanken fürs Leben, sondern oft nur leblose und auch ja, sehr starre Tradition. Und die haben die Menschen Gott einfach nicht mehr nahe gebracht. Eher im Gegenteil, in dieser Geschichte meine ich auch lesen zu können, dass sie diese Regeln eher von Gott entfernt haben. Die nächste Frage: Wieso preist der einen Gott, wenn ihn doch dieser Jesus geheilt hat? Ausgerechnet dieser Samaritaner unter den 10 Aussätzigen. Es ist ja so eine Lieblingsgruppierung mit von Jesus, könnte man meinen, die oft angeführt wird, wenn das eigene Volk auf seine Angebote nicht reagierten oder auf das, dass man das Leben so lebt, wie Gott es möchte, dass das die Samaritaner schaffen oder gemacht haben. Siehe barmherzige Samariter oder siehe die Frau am Jakobsbrunnen, war Samaritanerin. Oder eben jetzt auch hier, so ein Halbheide für die Juden, so ein Religionsverfälscher. Und der hatte etwas verstanden. Und ich habe mich dann auch gefragt, da war ich dann wieder eher der Bibelwissende oder relativ, ich bin jetzt nicht allwissend, aber wo ich gefragt habe, warum könnte dieser Mensch ausgerechnet offener sein als die anderen? Wieso kommt der zurück? War der besser? Eher nicht. Aber er war nicht so blind. Das finde ich das Interessante. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr jetzt einen Unterschied gemerkt habt zwischen den zweimal Bibellesen. Mal mit dem Gedanken, mal mit dem Gedanken. Ob da Unterschiede sind. Und ich merke schon auch, dass ich manchmal über Sachen einfach drüber lese, weil ich es selbstverständlich finde. Und das ist manchmal nicht so gesund, glaube ich, fürs Bibelverständnis. Aber der war nicht so blind. Und also blind für den, der die Heilung tatsächlich gebracht hat. Und es hat, meine ich, mit seiner Herkunft zu tun. Also Jesus war ja ein erkennbarer Jude. Man erkannte sich an Auftreten, an Tracht und so weiter, an der Sprache. Und dieser Jude hat diese ganze Gruppe, 10 Mann, egal woher, geheilt. War eigentlich voraussetzungslos. Kulturelle, religiöse Grenzen hat er da nicht gehabt. Nur eins, alle haben ihn drum gebeten. Und dieser Samaritaner könnte sich auch, um bei unserem Titel zu bleiben, unvorhersehbar geehrt gefühlt haben, weil ein Jude sich herablässt, sich um ihn zu kümmern. Und er ehrte daraufhin auch unvorhersehbar, weil eigentlich, wie gesagt, zwischen diesen beiden Völkern war eine Mauer. Es ist frech, dass die anderen sich nicht bedanken. Wenn man so ganz nüchtern liest, muss man sich schon mal überlegen. Also viele Patienten gehen ja zu ihren Ärzten, wenn sie was Positives oder zu ihrer Station, wenn sie was Positives erlebt haben. 20 Euro als Dank in die Kaffeekasse oder die sind von ihren Ärzten, nicht immer, aber auch begeistert und freuen sich und bedanken sich. Also das ist, glaube ich, sowas, schon so ein Gefühl, das man haben kann, wenn man wo gut behandelt wird, dass man da automatisch hingeht. Aber dass die einfach nicht kommen, finde ich schon fraglich, habe ich mich auch gefragt. Und selbst Jesus, wenn man das dann eben liest, der war verblüfft. Wo sind die anderen 9? Also man kann Gott schon schocken, scheinbar. Also ich glaube, das spielt Jesus ja nicht. Ich würde mir manchmal mehr wünschen, die Emotionen rauszulesen, aber wenn er das so sagt, wo sind sie denn? Bist nur du heil geworden? Wieso sind denn die anderen nicht da? Also klingt sowas wie Enttäuschung oder Verblüffung raus. Was finde ich, also kann ich mir schon vorstellen, eigentlich für jemanden, der es jetzt einfach so liest, auch eine Frage wäre, weil das ist ja doch was Großes. Vor allem bei so hoffnungslos Kranken. Ich habe mich gefragt, was da schief liegt, weil wahrscheinlich, so kann man aus dem Zusammenhang lesen, waren das Juden. Also keine so Halbheiden wie der Samaritaner. Was ist bei den ehemaligen Aussätzigen schiefgegangen? In eine Richtung weist eben meines Erachtens, dass sie zu den Priestern gehen sollten. Sich zeigen und für rein erklären lassen. Normalerweise hat man dann, wenn man rein war, auch noch ein Opfer gebracht, ein Schuldopfer, wenn man aussätzig war und dann geheilt war. Derjenige, Gott nämlich, hier Jesus, könnte durch das eigene Tun, das Gesetz erfüllt zu haben, vergessen werden. Kann uns das auch passieren? Dass wir denken, das, was wir tun, das haben wir selber geschafft, haben wir richtig gemacht, wir haben etwas erreicht, weil wir anständig waren, weil wir Gottes Gebote gehalten haben. Und dann zu vergessen, dass es grundsätzlich, ob man die jetzt halten oder nicht, dass es Gottes Gnade ist, wenn etwas was passiert, wenn wir Leben neu gewinnen, schreiben sich diese Menschen dadurch die Heilung selber zu? Könnte das sein? Ich glaube, dass es schon in die Richtung geht, weil sie sollen ja dann eben das Gesetz erfüllen. Und das ist gerade die 19 spricht dafür. Oder, das glaube ich, liegt uns Menschen auch nahe, wenn man dann so lange in Quarantäne war und merkt, jetzt geht's wieder. Pläne, was mache ich jetzt? Zeit, Freiheit. Ich muss den Acker schnell bestellen, ich muss zu meiner Familie. Vergisst man aus guten alltäglichen Gründen dann auch vielleicht wieder, was an Tollen passiert ist. Und vergesslich, glaube ich, sind wir alle. Haben wir ja gesungen am Anfang auch. Also vergiss oder gehört, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der Satz steht öfter in der Bibel. Ich glaube, dass das nötig ist. Und wenn Gott uns nur überhaupt mal angesprochen hat und uns berührt hat, das sollte man nicht vergessen. Wir wissen nicht, wie oft es noch kommt. Aber wir dürfen es nicht vergessen. Gibt es zu viel nachzuholen nach der Quarantäne? Können wir zumindest in kleinen Dosen nachfühlen? Für den Samaritaner ist es nicht selbstverständlich. Zumal er eben auch merkt, dass er vor dem Besuch der Priester bereits heil war. Also durften ja auch nicht hin, aber das war ja nicht die Bedingung. Die Bedingung war dann danach zu opfern. Und es war kein Irrtum möglich, nur er oder so, sondern es waren 10 auf einen Schlag gleichzeitig heil. Das ist kein Zufall, keine Spontanheilung von einem, sondern das war ein Wunder. Die Priester in dem Fall können warten, hat er sich gedacht. Man weiß auch nicht, wie die Samaritaner das gelebt haben. Vielleicht haben die diesen Ritus gar nicht so gehabt. Aber wurscht, auch wenn sie es gehabt haben, der steht da drin sofort um. Sofort geht er zurück zu Jesus. Und ihm ist bewusst, dass seine Sekte eben von Jesus hier mit einbezogen worden ist, auch wenn der Jude war. Und ich meine, dass diese Unsicherheit, die er vielleicht selber in der Konkurrenz mit den Juden, dass er da ein Stück weit einerseits auch nicht ganz so sicher ist, weil die Juden ja immer gesagt haben, Samaritaner, die sind nicht ganz okay. Aber vielleicht ist er auch ein wenig offener geblieben und hat diese Regeln, hat hinter die Regeln geguckt, dass da nämlich Gott ist, der zu bedanken ist. Fertig. Also ich hoffe, dass wir das auch vielleicht aus diesem Text ein Stück weit mitnehmen. Erstens nicht zu vergessen, dass es was Gutes von Gott in unserem Leben gab und gibt. Auch wenn dann mal eine Durststrecke ist oder mal nicht so eine intensive Zeit. Und jetzt zu diesem letzten Punkt. Wieso hat das Vertrauen des Kranken ihn gerettet? War doch schon gesund. Was wurde denn noch gerettet? Ja, erstmal sein Körper, sein soziales Leben, sein geistliches Leben. Aber es kommt noch was dazu. Und das ist das, haben wir gerade schon kurz gesagt, das haben die Leidensgenossen verpasst. Seine Seele, sagt Jesus ihm im Endeffekt zu, ist gerettet. Seine Beziehung mit Gott in Ordnung. Obwohl er eben diese Regeln zum Priester gehen nicht befolgt hat, nicht in Reinform. Also da gibt es was Höheres. Jesus spricht ihn frei, der Jude, aber nicht als Jude, sondern in dem Fall als Gottes Sohn, dem der Samaritaner geglaubt hat. Also wenn ihr an das Gedankenexperiment vom Anfang denkt, welche Fragen hätte jemand, der den Text nicht kennt und von der Bibel und Glauben wenig oder nichts weiß, gestellt? Vielleicht ist dadurch unser Blick offener oder offensichtlicher geworden, dass wir Langbibelleser oder Langbescheidwisser in Sachen Glauben oft einmal durch Selbstverständlichkeiten manches übersehen. Und der Samaritaner ist da ein bisschen ein Vorbild, finde ich. und sein Enthusiasmus, und er war schon also beeindruckend. Das liest man dann auch immer so drüber, Boden, also sofort umgedreht, auf den Boden geworfen. Und ich denke, mit dem südländischen Mentalität ist es nicht ohne deutliche Bekundungen der Dankbarkeit abgegangen. Er hat erkannt, dass Jesus jemand Besonderes ist. Und zu ihm kommt er und denkt nicht nur an Rituale, die er erfüllen muss, womit er seine religiösen Pflichten erfüllt. Er hat erkannt, hier ist jemand, der ist überirdisch und kann Überirdisches tun. Das finde ich schon. Also wenn man das liest, muss man sich einfach mal überlegen. Man fragt sich dann vielleicht auch, passiert es heute noch? Aber erst einmal ist es damals passiert. Und es soll ja auf ihn hinweisen als jemand, der überirdisch ist, der von Gott kommt. Und dann redet er auch noch davon, dass innerlich mit Gott alles in Ordnung kommt. Und das war dem Samaritaner, glaube ich, schon sehr bewusst. Die hatten diese Frage, wo ist denn das Heil? Wo bete ich ihn richtig an? Beten wir den Gott richtig an? Das war ja so eine Diskussion, die man auch mal in der Bibel nachlesen kann. Und auf einmal sagt der ihm, es ist in Ordnung. Und davon immer mal wieder einen neuen Blick auf die Bibel zu kriegen, auf das, was da steht, würde ich mich gern anstecken lassen. Unvorhergesehen ist in diesem Text, dass einfach alle Barmherzigkeit erfahren, voraussetzungslos einfach erst einmal. Alle, die bitten, die werden da erhört. Ernst gemeinte Bitten an Gott sind erstmal nicht von der Rechtgläubigkeit abhängig. Jesus ist in den Grenzländern unterwegs, auch bei uns. Da, wo man nicht so hingeht, wo alles okay ist, auch geht er mit uns. Und ich bin auch in letzter Zeit immer mal dankbar gewesen, wo ich gemerkt habe, bei mir bricht einmal immer sowas durch, wo ich überhaupt nicht will, dass das, also das, was mir nicht an mir gefällt, so Oberflächlichkeit oder Gleichgültigkeit oder sowas. Und da geht aber Jesus hin in diese Grenzländer, in dieses, ja, er geht zu den Menschen, die so an der Grenze leben oder auch dahinter. Und Dank an Gott führt in dem Text, und ich denke auch das können wir erfahren, noch zu einer tieferen Heilung, die unvorhergesehen war. Das hat der Samaritaner nicht erwartet. Er ging hin, weil er dankbar war. Und dann passiert noch viel mehr. Und das ist eine Verheißung, die ich oder die einfach außergewöhnlich ist und unvorhergesehen war, dass Jesus dieses dankbare Herz dann wirklich auch annimmt und auch ihm noch mehr zuspricht als das, was er an Körperlichen erlebt hat. Steh auf und geh nach Hause. Dein Vertrauen hat dir die Rettung gebracht. Amen.
Ich habe auch eine Frage. Wer schläft jetzt gerade? Ihr könnt euch natürlich jetzt umschauen, aber ich meine jetzt nicht hier. Ich löse das jetzt gleich auf, wenn wir das erste Bild sehen. Genau. Herzliche Grüße von der Biene. Ich war gestern mit Peru verbunden. Das war früh um 9 Uhr, bei uns abends um 17 Uhr, 18 Uhr. Ihr seht schon, da sind ein paar Bilder außenrum. Das war, wie man neudeutsch sagt, ein Call. Wir hatten eine Telefonkonferenz und ja, es ist ja toll, wenn man irgendwo hier sitzt, ob in Altheithof, in Weißenburg, Ansbach, Erlangen oder sonst wo, und dann auf der anderen Seite auch bekannte Kreuzner Gesichter sieht und natürlich die Biene. Sie hat kurz berichtet, wie es ihr aktuell geht. Es ist sehr großer Umtrieb. Sie haben ja 26 Mitarbeiter, die da helfen, und sie erleben jetzt nicht so viel Spontanheilungen, sie müssen da eher einen langen Atem haben, und ja, ihr wisst ja, dass sie gerade mit behinderten Kindern arbeiten, die eben versorgen und dort Hilfe haben, geben, und sie können gut Hilfe geben zurzeit, sie haben gute Zugänge zu den Familien. Es wird sich demnächst noch verbessern, auch für die Menschen, die ein bisschen abseits sind, weil ein Bildungsbus bestellt ist, der allerdings, wie hat sie gesagt, ist blowing in the wind, wann der dann geliefert wird. Ist er also auch dazu dass die ihre Wartezeiten haben. Er ist auch noch nicht ganz bezahlt von den Spenden her, aber sie haben jetzt schon die Hoffnung, dass das alles gut geht. Ja, ansonsten hat sie auch einfach die Not, dass sie Unterstützung braucht. Also zurzeit sind ganz viele Kurzzeitler da, es sind da komme ich dann noch dazu, Leute zum Arbeitseinsatz da. Aber sie braucht einfach Unterstützung, längerfristige Unterstützung, und zwar möglichst eben aus Deutschland, Europa, weil sie mussten jetzt wieder jemanden gehen, es gehen natürlich auch immer Leute, die also um die Kontinuität und auch eine Rückfallebene für die Biene zu haben und sie einfach auch zu entlasten. Also das gleich als Gebetsanliegen vorneweg. Auf dem nächsten Bild sehen wir jetzt unsere Truppe. Also von rechts seht ihr den Matze, den Philipp, in der Mitte den Karl-Heinz, nee, das ist, glaube ich, jemand anders. Dann den Siggi, den Benny, genau links ist der Karl-Heinz, vorne der Fabian Lensing. Also es ist eine Mischung aus Unterfranken, Oberfranken oder ehemaligen Oberfranken, Mittelfranken, die dort sind. Und wir schauen nochmal gleich, wie sie in Aktion sind. Genau, da packen sie noch die Koffer aus und die Werkzeuge, und der Siggi schon im Cabby. Und ja, im nächsten Bild, da wird also nicht nur gebastelt, sondern die sind richtig schwer am Arbeiten. Von früh 6 Uhr bis abends, nachts, wenn es dunkel ist. Eine Mitarbeiterin hat sich einmal zum Ziel gesetzt, da möglichst lange dabei zu sein. Sie hat dann aufgegeben, weil die einfach, die Jungs sind richtig motiviert und haben auch Durchhaltevermögen. Das sehen wir auch auf dem nächsten Bild, dann den Philipp. Worum geht es dort? Die machen eine Absicherung der Stromversorgung, also die USV, unterbrechungsfreie Stromversorgung mit Batteriespeicher und einem Notstromaggregat. Und die haben auch noch neben dem Matze auch noch einen Elektromeister dabei. Die installieren auch vieles neu. Wie hat der Philipp gesagt, also dort wird nicht geklemmt, sondern gewickelt. Und das ist nicht so der Standard, den sie da möchten. Also sie möchten dann schon vermeiden, dass größere Schäden entstehen, wie es schon mal war. Auf dem nächsten Bild dann sehen wir mal das Gerät, das da vorher geliefert wurde und das dann in Betrieb genommen wird. Genau. Ja, dann haben wir noch ein Bild, glaube ich, von Casa Johanna. Wie es da ein bisschen so aussieht. Also wie gesagt, es ist viel Aktion, viel drumherum. Und das Wichtige ist eben, dass der Zugang zu den Menschen und die Hilfe bei den Menschen ankommt. Und das, glaube ich, kann man sagen. Genau. Ja, das war jetzt gestern in Peru, war es 9 Uhr, bei uns 18 Uhr. Jetzt machen wir mal einen Sprung auf die andere Seite der Welt. Das war jetzt am Freitag Nachmittag. Abends, schon späten Abends in München. Ihr wisst ja, wir haben Annika, Alexis und Isaiah verabschiedet. Ich wollte jetzt einfach kurz sagen, sie sind gut angekommen. Wir sehen jetzt noch ein Bild vom Flug. Es war ja doch ein wenig spannend. Also es waren 3 Flüge mit 2-mal Umsteigen. Beim ersten hat Isaiah gut geschlafen. Beim zweiten hat er das Flugzeug entdeckt. Hier läuft er jetzt und ist sehr aktiv. Ja. Und im dritten hat es ein wenig Probleme gegeben, und da war er jetzt nicht mehr ganz so ruhig und beruhigt, aber das war dann auch der kürzere Flug. Es ging ja über Muscat nach nach Kuala Lumpur, und dann von Kuala Lumpur nach Kuching. Das ist nochmal ein kurzer Flug mit 2 Stunden. Das war dann schon ein wenig eine Herausforderung, ihn nach 18 Stunden noch zu bespaßen. Insgesamt waren es ja weit über 20 Stunden, weil man natürlich 5 Stunden Vorlauf hatten, wie wir hier losgefahren sind. Man muss ja rechtzeitig da sein, und da waren wir dann auch froh, wie wir in München waren, weil der Verkehr schon extrem ist. Und sie haben jetzt ihre Koffer noch nicht, das war aber eher klar, die kommen sicher, und die sind noch in Kuala Lumpur, weil da war nur ein kurzer Umsteigstieg, und es war wichtig, dass sie den Anschlussflug kriegen, und sie hat dann noch ein wenig erzählt, zum Glück hat sie dann noch eine Idee gehabt, und es hat dann auch funktioniert. Ja, jetzt sind sie bei der Familie, zusammen mit der Familie, und haben ja das erste Treffen, also das sind so 17 Leute, Geschwister, Eltern und Enkel und Neffen und, nicht Enkel, Quatsch, Neffen. Hätte wahrscheinlich keiner gemerkt. Ja, und es wird dann auch bald losgehen, dass sie eben einfach Pastoren treffen und auch wie die Arbeit dort weitergeht. Das ist ja das ein Neuanfang, das ist also jetzt, dort sind sie jetzt momentan, das ist Kuching. Also Kuala Lumpur hat noch ein wenig mehr Hochhäuser, Kuching auch. Sie werden dann aber auch in Sriaman sein. Also das Ganze ist auf Borneo. Der westliche Teil von Borneo ist malaysisch und das ist Kuching, Sarawak ist der Bundesstaat. Genau, der letzte Bundesstaat, der noch überwiegend christlich ist. Und das Ziel ist ja, dass das auch ein bisschen so bleibt, weil die Moslems, sagen wir ganz offen, arbeiten da gut dran, dass auch da die Christen nicht mehr in der Mehrheit sein werden. Genau, herzliche Grüße von Annika. Wird jetzt spannend, auch da Gebetsanliegen, die Umstellung, die Eingewöhnung für den Isaiah. Man merkt also schon mit den neuen Umständen, dass er erst einmal zurückhaltend ist, aber das wird sich bei Kindern natürlich auch hoffentlich schnell legen. Und dass sich der Weg ebnet als Gebetsanliegen und die Verbindungen dann gut funktionieren. Herzlichen Dank für alle Unterstützung auch.
Ja, herzlichen Dank auch, Marco, für die Einblicke, doch mal über den Tellerrand rauszuschauen und zu gucken, gut, was ist geworden. Herzlichen Dank auch an alle, die mitgespendet haben. Die letzte Kollekte am letzten Sonntag war ja für die Alexis und die Annika. Sie hat 400 Euro ergeben. Und ich denke auch noch Dank, wenn welche sicher noch was vielleicht auch überwiesen haben, was da nicht beinhaltet ist. Ja, Geld ist, denke ich, immer auch wichtig. Ohne dem funktioniert manches halt auch nicht. Also herzlichen Dank auch an die Spender und auch an alle, die das mittragen im Gebet, natürlich auch für Casa Joiana. Ja, dann noch einige Infos. Herzliche Einladung auch zum nächsten Gottesdienst am nächsten Sonntag mit dem Holger unter dem Thema Eine unbeirrbare Sehnsucht. Ja, dann wollen wir noch ein Lied singen, und zwar Deine Gnade sei mit uns und unter den Segen Gottes stellen für diese neue Woche.
Ja, wollen wir am Ende des Gottesdienstes noch gemeinsam beten. Herr Jesus, wir danken dir für unsere Missionare, die jetzt unterwegs sind oder in ihrem Werk arbeiten. Wir beten für sie. Wir beten für Biene, dass du ihr wirklich Entlastung schenkst. Und zwar langfristig. Jetzt hast du sie gerade beschenkt mit vielen Mitarbeitern, die einfach was voranbringen. Das ist toll. Wir danken dir, dass da alles angekommen ist. Mensch und Gerät und auch noch Heil. Wir bitten dich, dass du bewahrst. Bitten dich auch, dass der Start von Alexis, von Annika und Isaiah gut ist. Dass sie sich schnell eingewöhnen, vor allem der Isaiah, aber auch die Erwachsenen. Und dass wir uns auch daran gewöhnen, dass wir sie nicht mehr so oft sehen, außer digital, bitte ich dich sehr drum. Aber ich bitte dich, dass du dein Werk vorwärts bringst, hier wie dort. Und das und so vieles mehr bringen wir dir jetzt in deinem Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne euch der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Er gehe mit euch in euren Alltag und wir segnen auch von hier aus unsere Missionare in ihrem Bereich, in ihrem Land, in ihrem Werk. Wir beten darum, dass du uns immer neu begegnest, dass wir dich sehen, dass wir dich erkennen Und dass wir neu erfahren, wer du bist, was du an Heilkräfte für uns hast. So segne euch dieser Gott, der es gut mit dir meint. Amen.
Gottesdienst schon zu Ende. Ich darf jedem noch eine gute Woche wünschen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Seid behütet. Gott mit euch.